Kapitel 2. Bei sich selbst anfangen. Die einzige Person, deren Kommunikationsverhalten Sie wirklich kontrollieren können, sind Sie selbst. Im Gegensatz zu den Autoren, die Sie dazu drängen, eine eiserne Logik und eine selbstbewusste, ausdrucksstarke Sprache zu entwickeln, raten wir Ihnen, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ihre Ziele, Reaktionen und Motivationen in der Kommunikation zu klären und flexibel mit Ihren Emotionen umzugehen. Sie müssen auch lernen, Ihre Aufmerksamkeit zu verteilen. Es ist wichtig, darauf zu achten, wie und was man sagt. Aber genauso wichtig ist es, darauf zu achten, was während der Kommunikation passiert und wie Ihr Körper und Ihre Stimme darauf reagieren. Auf den ersten Blick mag das schwierig erscheinen, oder? Und es wird auch nicht beim ersten Mal klappen. Aber Sie werden ein wahrer Meister der Kommunikation werden, wenn Sie regelmäßig üben. Ihr Hauptziel in Gesprächen erkennen. Bevor Sie ein für Sie wichtiges Gespräch führen oder sich auf eine Diskussion einlassen, ist es wichtig, sich zu überlegen, was Sie von der Interaktion erwarten. Wollen Sie um jeden Preis Recht haben, auch wenn das bedeutet, jemanden zu unterdrücken, zu ignorieren oder zu beleidigen, um Ihre Autorität zu demonstrieren? Oder ist es Ihnen wichtiger, die Beziehung oder den Arbeitsplatz zu erhalten, auch wenn Sie dafür leider Zugeständnisse machen müssen, mit denen Sie innerlich nicht einverstanden sind? Vielleicht ist es Ihr Ziel, die Beziehung zu erhalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Ihr Gegenüber Ihren Standpunkt ernst nimmt. Die meisten Menschen tendieren zur dritten Möglichkeit. Und Sie? Ziele setzen und Grundmotive erkennen. Überlegen Sie nun, welches Ziel Sie am Ende des Gesprächs wirklich erreichen wollen. Unabhängig davon, ob Sie das Gespräch initiierten oder jemand anderes. Im Mittelpunkt jeder Verhandlung steht ein Wunsch, den Sie auf eine klare Formel bringen können. Ich will. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was Sie erreichen wollen und was es Ihnen bringt. Also, ich will. Ich will meinen Vorgesetzten überzeugen, mir eine Gehaltserhöhung zu geben. Ich will mit meinem Ehepartner trotz unterschiedlicher Vorlieben einen interessanten und schönen Urlaub verbringen. Ich will mein Auto zu einem bestimmten Preis kaufen und nicht teurer. Ich will meinen pubertierenden Sohn dazu bringen, um 21.30 Uhr nach Hause zu kommen. Manchmal, wenn ein Gespräch in eine Sackgasse zu geraten droht, ist es wichtig, die tiefer liegenden Bedürfnisse zu erkennen. Dies hilft zu verstehen, welche Forderungen und Zugeständnisse von der anderen Seite akzeptiert werden können oder nicht. Ich schlage vor, dass mein Partner und ich einen Babysitter engagieren. So haben wir mehr Zeit für unsere Beziehung und ich fühle mich entspannter. Ich schlage vor, ans Meer zu fahren, weil ich Erholung und Entspannung brauche. Ich möchte Geld aus dem Familienbudget für ein neues Handy ausgeben, weil das alte veraltet und die Anwendungen langsam sind. Oder weil das neue, teurere Handy einfach mein Wohlbefinden steigern würde. Es kann auch sein, dass Sie eine Diskussion mit jemandem beginnen, um einfach nur zu plaudern, um Ihr Interesse zu zeigen, um mehr über diese Person zu erfahren, um zu zeigen, dass Sie belesen sind und unkonventionell denken. Auch das ist möglich. Warum nicht? Der Schlüssel dazu ist, ehrlich und klar über seine Motive zu sein. Wichtig ist auch, dass unsere Motive durch Hormone beeinflusst und verändert werden, insbesondere durch Adrenalin, das ausgeschüttet wird, wenn wir äußeren Druck als Bedrohung wahrnehmen. Dies löst das Bedürfnis aus, sich zu verteidigen, anzugreifen oder sich aus der Kommunikation zurückzuziehen. In solchen Momenten können Wut, Groll, Rachegefühle oder die Angst, klein und inkompetent zu sein, aufkommen. Vielleicht geht es dem Gesprächspartner auch so. Unter hormonellem Druck ändern wir unsere Motive und vergessen unsere Ziele. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren emotionalen Zustand überwachen, auf körperliche Veränderungen wie Herzfrequenz und Empfindungen achten und sich immer wieder an die Ziele erinnern, die Sie vor dem Gespräch formulierten. Wenn Sie feststellen, dass sich Ihre Motive änderten, können Sie jederzeit zurückkehren, indem Sie sich fragen, was tue ich jetzt und in welchem Zusammenhang steht das mit meinen ursprünglichen Absichten? Zum Beispiel: Ich setze meinen Gesprächspartner unter Druck, benutze unnötige Argumente und versuche, um jeden Preis zu gewinnen. Ich erhebe meine Stimme, um Druck auszuüben, anstatt gemeinsam mit meinem Gesprächspartner zu entscheiden, wo wir unseren Urlaub verbringen. Hör auf, ich will etwas anderes. Atmen Sie tief durch. Treten Sie einen Schritt zurück und konzentrieren Sie sich neu. Praktische Methode. Was will ich? Wenn Sie merken, dass das Gespräch vom eigentlichen Thema abweicht, reagiert Ihr Körper oft mit Stressreaktionen. In solchen Momenten sollten Sie innehalten und sich Fragen stellen, die Sie zurück zum eigentlichen Thema führen. Was will ich wirklich für mich? Was wünsche ich mir für andere? Wie kann ich Beziehungen stärken? Dann stellen Sie sich die ebenso wichtige Frage: Was würde ich tun, wenn ich wirklich an diesen Ergebnissen interessiert wäre? Ihre Antwort wird Ihre Denkrichtung bestimmen. Indem Sie abstrakte Fragen stellen, signalisieren Sie Ihrem Gehirn, dass es sich um komplexe soziale Probleme und nicht um physische Bedrohungen handelt. Dadurch wird das Blut in die richtigen Bereiche des Gehirns gelenkt und Sie bleiben ruhig und rational. Das sogenannte System 2 wird stimuliert. Praktische Methode 2. Was will ich nicht? Eine weitere Frage, die Ihnen hilft, auf Kurs zu bleiben, lautet: Was will ich vermeiden? Nehmen wir an, Sie überlegen, wie Sie offen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin darüber sprechen können, dass er oder sie mehr Verantwortung übernehmen sollte, ohne die Beziehung zu gefährden. Um das herauszufinden, überlegen Sie, was passieren könnte, wenn Sie Ihre übliche Taktik, immer Recht zu haben oder in Ihrer Komfortzone zu bleiben, aufgeben würden. Stellen Sie sich vor, was könnte passieren, wenn Sie nicht aufhören, Ihren Gesprächspartner unter Druck zu setzen oder unangenehmen Themen auszuweichen? Eine mögliche Antwort könnte lauten: Ich möchte mich nicht auf eine sinnlose und übermäßig emotionale Diskussion einlassen, die zwar die Stimmung trübt, aber letztlich nichts ändert. Diese Erkenntnis kann nun in eine konkrete Frage umgewandelt werden. Ist es möglich, mit einem Kollegen ein offenes Gespräch über etwas zu führen, das mich stört, ohne ihn zu beleidigen? Kann ich mit meinen Nachbarn über ihr Verhalten sprechen, ohne als nervöser Nörgler dazustehen? Kann ich mit meinem Partner darüber sprechen, wie er das Geld ausgibt, ohne dass es zum Streit kommt? Diese Fragen helfen Ihnen, Ihre Kommunikationsziele zu klären und eine Strategie zu entwickeln, die auf Offenheit und Verständnis statt auf Konfrontation und Unannehmlichkeiten beruht. Ein Meister wird man nicht über Nacht. Diese Fähigkeiten erlernt man nicht von heute auf morgen. Sie können schrittweise entwickelt werden. Beginnen Sie damit, vergangene Situationen zu analysieren, in denen das Gespräch nicht so verlief, wie Sie es sich wünschten. Erinnern Sie sich, wann das Gespräch von Ihrem Ziel abgewichen ist und warum. Überlegen Sie, wie Sie sich effektiver verhalten hätten können. Sie können solche Szenarien auch mit Ihren Freunden durchspielen. Wenn Sie sich besonders für das Thema interessieren, sollten Sie an einem speziellen Training teilnehmen, denn dort treffen Sie auf Menschen, die genau wie Sie üben müssen. Wie Sie Zuversicht bewahren und sich sicher fühlen. Selbstbewusste Gesprächspartner sind fest davon überzeugt, dass sie durch Gespräche Lösungen finden können, ohne dabei zu fliehen oder den anderen zu demütigen. Dieses Selbstvertrauen strahlt Ruhe aus. Oft entstehen Gefühle der Bedeutungslosigkeit oder der Allmacht in Gesprächen aufgrund unserer Kindheitserfahrungen. Wir fühlen uns vielleicht nicht stark genug und haben Schwierigkeiten damit, die Situation zu meistern. Wenn Sie solche Gefühle in Gesprächen häufig erleben, könnten psychotherapeutische Bücher wie »Heilung des inneren Kindes« von Andreas Meyerfeld oder Werke von Stefanie Stahl nützlich sein. Noch besser ist es, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen. Es gibt auch praktische Methoden, um Ihr Selbstvertrauen in Gesprächen zu stärken. Techniken, um Selbstzentrierung und Gelassenheit in wichtigen Gesprächen zu finden. Diese Übungen sollen Ihnen dabei helfen, sich auf Ihren Körper und aktuelle körperliche Empfindungen zu konzentrieren. Ziel ist es, eine tiefere Verbindung zur Gegenwart herzustellen, störende Emotionen loszulassen und ein Gefühl von Stabilität und Ruhe zu entwickeln. Sie können diese Übungen auch am Arbeitsplatz durchführen, insbesondere vor schwierigen Gesprächen, Vorträgen oder in kurzen Pausen. Im Körper verwurzeln. Gehen Sie in einen ungestörten Raum. Bewegen Sie sich leicht und achten Sie darauf, wie Sie gehen. Beim Gehen auf der Stelle spüren Sie bewusst das Gewicht jedes Fußes, während Sie langsam von der Ferse zu den Zehen und wieder zurückrollen. Sie können auch springen oder laut aufstampfen, um diesen Prozess zu unterstützen. Stellen Sie sich vor, wie Ihr ganzes Gewicht auf den Boden fällt. Wenn Sie sich dazu bereit fühlen, können Sie sogar schreien oder singen, um emotionale Spannungen abzubauen. Diese Übung hilft, sich mit der Erde zu verbinden und unnötigen Stress abzubauen. Ein erdendes Objekt finden. Finden Sie einen Gegenstand, der Ihnen ein Gefühl der Erdung vermittelt. Das kann ein glatter Stein sein, ein Stück geschliffenes Glas, ein Wollknäuel, das sich gut anfühlt, eine kleine Statue oder etwas, das positive Erinnerungen weckt. Tragen Sie diesen Gegenstand bei sich, wo Sie ihn leicht erreichen können. Wenn Sie sich erden müssen, nehmen Sie es heraus und halten Sie es in der Hand, so dass niemand es sehen kann. Spüren Sie seine Beschaffenheit und notieren Sie alle Empfindungen, die es in Ihnen auslöst. Achten Sie auf jedes Detail und beschreiben Sie es in Gedanken. Tiefes Bauchatmen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um tief in den Bauch zu atmen. Atmen Sie langsam und tief ein und zählen Sie bis 4. Halten Sie den Atem kurz an und atmen Sie dann langsam und vollständig aus, während Sie bis 6 zählen. Wiederholen Sie dies einige Male. Diese Atemtechnik aktiviert das parasympathische Nervensystem und hilft Ihnen, sich zu beruhigen. Visualisierung. Vor wichtigen Gesprächen können Sie sich positive Ereignisse vorstellen, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Gefühle und ihre Folgen beobachten und benennen. Machen Sie regelmäßig kurze Pausen, um innezuhalten und Ihre Gefühle zu benennen. Sagen Sie laut, was Sie gerade fühlen und skizzieren Sie, wie Sie aufgrund dieser Gefühle reagieren könnten. Zum Beispiel: Ich spüre Ärger in mir aufsteigen. Deshalb könnte ich schreien oder mich kritisch äußern und damit Bernd verärgern. Diese Technik hilft Ihnen, Ihre Gedanken zu strukturieren und die Kontrolle über Ihre Gefühle zu behalten. Reduzieren Sie die Bedeutung Ihres Ziels und finden Sie Alternativen. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Ihre Gegner nicht mit Ihnen übereinstimmen. Welche Handlungsalternativen haben Sie? Arbeiten Sie mit Ihren Werturteilen. Unsere Emotionen und Reaktionen sind oft das Ergebnis unserer Werturteile, die nicht immer richtig sind. Es ist wichtig zu lernen, diese Bewertungen von den Fakten zu trennen und sie zu überprüfen. Urteile werden oft fast augenblicklich gefällt und es erfordert Geschick, ihnen zu folgen. Aber der Nutzen dieser Fähigkeit ist es wert. Ein Werturteil ist eine Erklärung dafür, was geschieht, wie es geschieht und warum es geschieht. Es hilft, Fakten zu interpretieren. Die häufigsten Fehler bei Werturteilen: Alles oder nichts denken. Hier lässt man keine Grauzonen zu und betrachtet etwas entweder als perfekt oder als Totalausfall. Beispiel: Wenn ein kleiner Teil eines Projekts scheitert, wird das ganze Projekt als katastrophal angesehen. Katastrophisieren. Dies bedeutet, dass man immer mit dem Schlimmsten rechnet. Beispiel: Wenn Sie ein Vorstellungsgespräch nicht bestehen, glauben Sie, dass Sie nie wieder einen Job finden werden, obwohl es in Wirklichkeit noch viele Möglichkeiten gibt. Negative mentale Filterung. Sie blenden systematisch positive Aspekte aus und konzentrieren sich nur auf das Negative. Beispiel: Sie erreichen im Test 95 von 100 Punkten, aber Ihre Gedanken kreisen nur um die 5 Punkte, die Sie verloren haben. Die Gedanken anderer lesen. Hier glauben Sie zu wissen, was andere Menschen denken, und schätzen deren Gedanken über Sie oft als negativ ein. Beispiel: Sie lachen, also machen Sie sich über mich lustig, obwohl es dafür keinen Beweis gibt. Anderes Beispiel: Ihr Gesprächspartner stellt viele Fragen zu Ihrem Projekt und Sie schließen voreilig, dass er oder sie dies aus Misstrauen tut, obwohl es auch ein Zeichen von Interesse sein kann. Voreilige Schlüsse ziehen. Das passiert, wenn man voreilige Schlüsse zieht, ohne alle Fakten zu berücksichtigen. Wie können Sie Ihre falschen Werturteile erkennen und ändern? Erstens, Schreiben Sie zunächst in umgekehrter Reihenfolge den Weg auf, den Sie zurücklegten. Welche Emotionen führten Sie zu unangemessenen Äußerungen und Handlungen? Und welche Wertungen standen hinter diesen Emotionen? Zweitens. Überprüfen Sie Ihre wertenden Urteile und Überzeugungen. Versuchen Sie, sie zu widerlegen. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Analysieren Sie die Fakten. Hätten sie auch anders interpretiert werden können? Gab es Zeiten in Ihrem Leben, in denen ähnliche Fakten etwas ganz anderes bedeuteten? Haben Sie genügend Beweise, um solche Schlüsse zu ziehen? Worauf reagiert die Person, mit der ich spreche, sonst so? Ist es vielleicht nur seine oder ihre übliche Geste? Fragen Sie die Person nach den Gründen für ihr Verhalten, auf eine Art und Weise, die sie nicht beleidigt oder Grenzen überschreitet. Die Macht der Stimme, Ihr wichtigstes Einflussmittel in Verhandlungen. In Verhandlungen spielen die Worte eines Sprechers zwar eine Rolle, aber eine Faustregel besagt, dass nur 7% der Informationen aus den Worten eines Sprechers stammen. Tonfall und Intonation machen 38% aus, Körpersprache und Mimik 55%. Die Stimme fungiert als Vermittler zwischen Ihren Gedanken und Ihrem Körper und hat einen direkten Einfluss auf die Reaktionen Ihres Gegenübers. Es gibt 3 Stimmlagen, die bei Verhandlungen verwendet werden können. Eine langsame und tiefe Stimme, eine positive oder spielerische Stimme und eine feste und überzeugende Stimme. Die überzeugende Stimme sollte in den meisten Fällen vermieden werden, da sie dem Verhandlungspartner signalisiert, dass sie dominieren wollen. Dies kann zu aggressiven oder passiv-aggressiven Reaktionen führen. In den meisten Fällen wird ein positiver, warmer und einfühlsamer Tonfall empfohlen. Er kann Ihre Botschaft positiver und einladender erscheinen lassen. Dies entspricht dem Tonfall einer freundlichen Person. Eine positive Einstellung fördert schnellere Denkprozesse und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Problemlösung. In Gesprächen mit ernsten und zynischen Gesprächspartnern ist eine heitere Stimme jedoch nicht hilfreich. In solchen Situationen, insbesondere nach emotional aufgeladenen Gesprächen oder Konfrontationen, ist eine langsame und tiefe Stimme effektiver. Sie signalisiert Selbstvertrauen und wird von Verhandlungsexperten oft als die Stimme des FM-Nacht-DJs bezeichnet. Langsames Sprechen vermittelt Ruhe und Selbstsicherheit, während schnelles Sprechen oft als nervös wahrgenommen wird. Wichtig ist auch, wie Sie Ihre Stimme modulieren. Ein aufsteigender Ton in Ihrer Aussprache kann Unsicherheit signalisieren und Ihre Aussage wie eine Frage klingen lassen, was Ihrem Gesprächspartner Gelegenheit zum Widerspruch gibt. Wenn Sie dagegen langsam und deutlich sprechen, vermitteln Sie Kontrolle und Sicherheit. Dies ermöglicht es Ihnen, sachlich über das Problem zu sprechen und gleichzeitig Selbstvertrauen auszustrahlen. Die Wirkung der Stimme ist kulturübergreifend. Unabhängig von der kulturellen Zugehörigkeit kann der richtige Einsatz der Stimme zur erfolgreichen Verhandlung beitragen. Abschließend sei erwähnt, dass eine monotone Intonation in langen Präsentationen immer ermüdend ist. So bereiteten Sie sich auf das wichtige Gespräch vor, lernten mit Ihren Gefühlen umzugehen und formulierten Ihre Ziele. Wahrscheinlich nahmen Sie sich auch vor, verschiedene Stimmen und Betonungen zu üben. Aber bevor Sie anfangen zu sprechen und Ihre Gedanken zu präsentieren, gibt es noch 2 wichtige Dinge, die Sie beachten sollten. 2 Schlüsselkomponenten für produktive Gespräche und Diskussionen sind eine Atmosphäre der Sicherheit und aktives Zuhören. Diese Schlüsselkomponenten stellen sicher, dass die Ideen der Gesprächspartner nicht nur gehört, sondern auch offen und ohne Widerstand angenommen werden. In den folgenden Abschnitten werden wir uns eingehend mit dem aktiven Zuhören befassen.